Es ist ja schon ziemlich lange, dass ich mich auf die Predigt vorbereite. Stunden sind vergangen. Ich weiß allerdings nicht, ehrlich gesagt, seit der letzten Zeit, wer mehr Stunden verbracht hat. Alle die zusammen, die für mich gebetet haben oder meine Vorbereitung. Die Rechnung bleibt offen. Ist aber auch egal. Vielen Dank für eure Gebete. Ist das erste Mal für mich heute. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier stehen kann, dass Gott mich bis hierher getragen hat, und ich möchte auch gern beten nochmal. Ja, lieber Vater, danke, dass du uns das Wort gegeben hast, dass du auf der Erde warst und nochmal einen Großteil dessen, was im Wort steht, und mehr Licht auch gebracht hast, dass der Wille Gottes nicht mehr so in einer versteckten, geheimnisvollen Art auch im Wort steht, sondern eben auch offenbar wurde, seit du auf die Erde gekommen bist. Und wie du gepredigt hast, du selbst, Gott, hast uns das Wort weitergegeben und hast auch gezeigt, nicht nur gepredigt, sondern auch in deinen Taten gezeigt, wer der Vater ist. Wer dich sieht, der sieht den Vater. Ich danke dir dafür und für alle die, die das auch predigen, die auch schon in der Bibel beschrieben sind, worum es auch heute gehen wird. Dass dein Wort weiter verbreitet wird, dein rettender Glaube möglichst viele Menschen erreicht. Dafür möchte ich dich bitten, auch heute. Amen. Ja, es wird heute über die Apostelgeschichte 17 gehen, aber ich wollte eine kleine Einleitung machen. Und zwar möchte ich mit euch lesen Markus 16, 15 bis 16. Jesus am Ende seiner Zeit auf der Erde, sagt er, und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Das ist also eins der letzten Worte Jesu, und darüber soll es eben heute auch gehen. Das ist ja ein Auftrag an uns alle Gläubigen, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen, das Licht in die Welt bringen, Menschenfischer sein. Ja, ich denke, viele oder die meisten von euch haben schon Erfahrung mit Evangelisation, Mission, vielleicht auch oder wahrscheinlich auch mit Misserfolgen. Wir leben hier in Westeuropa, eins der reichsten Flecken der Erde. Dann noch in Deutschland, nochmal in Baden-Württemberg, eins der reichsten Länder, Bundesländer von Deutschland. Nicht nur reich, auch relativ sicher. Allerdings wird bei uns regelmäßig dreimal pro Jahr in die Garage eingebrochen. Trotzdem kommt keiner zu Schaden. Ja, die Menschen hier scheinen satt zu sein. Sie meinen, Gott nicht zu brauchen. Er passt nicht in ihr Weltbild, oder es würde sie dazu zwingen, zuzugeben, dass ihre Weisheit nicht das Höchste ist. Aber es gibt eine Autorität, die über allem schwebt und unter die sich jeder beugen muss. Jetzt schon oder später. Das klingt allerdings nicht sehr attraktiv im ersten Moment und auch nicht sehr modern. Wir sind doch die Krone der Schöpfung, oder nicht mal der Schöpfung hier in den meisten Köpfen, sondern einfach die Krone und das Höchste. Unsere Weisheit übersteigt alles. So denken wir, so denken viele von uns. Oder viele von denen, die draußen sind, vielleicht eher. Ja, wer war beim Weihnachtsmarkt dabei? Wie reagieren die Menschen auf den einzigen Stand, der mit dem eigentlichen Anlass von Weihnachten noch was zu tun hat? Wir haben doch eigentlich die gute Nachricht, und die Leute müssten sich um uns scharen und uns ausfragen: Wie ist das mit Gott? Warum werde ich verdammt? Wie kann ich gerettet werden aus dieser Situation? Aber die Leute gehen an unserem Stand vorbei, werfen vielleicht einen schnellen Blick auf unser großes Banner, auf dem steht: Jesus Christus geboren, gekreuzigt und gekrönt. Und dann kriegen sie noch so die Kurve und versuchen, die Beschriftung auf unserer Hütte zu lesen, so im Sicherheitsabstand, ohne den Schritt zu verlangsamen. und ohne in Blickkontakt mit den Menschen am Stand zu kommen. Ich habe ja auch Standbetreuung gemacht und es ist wirklich beeindruckend, wie die Leute so vorbei zischen. Irgendwie haben sie Angst vor irgendwas. Es ist wirklich ausreichend, die Angst vor einem langen Gespräch, darin verwickelt zu werden? Oder wissen die Menschen doch irgendwo tief drin, dass sie mit Gott ins Reine kommen müssen? Ich habe mich jetzt mit dem Thema Evangelisation beschäftigt und gehe mit euch an den Ursprung zum Apostel Paulus. Wie ist er vorgegangen? Wen hat er angesprochen? Wen hat er wie angesprochen? Wer hat ihm zugehört? Und wer ist dann tatsächlich zum Glauben gekommen? Ich möchte jetzt mit euch lesen, Apostelgeschichte 17, also ich lese das ganze Kapitel. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich und machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt. Und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in der Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Viele von ihnen glaubten und von den griechischen vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und beunruhigten und erregten die Volksmengen. Da sandten aber die Brüder sogleich den Paulus fort, dass er nach dem Meer hingehe. Aber sowohl Silas als auch Timotheus blieben dort. Die aber den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt, da er die Stadt voll von Götzenbildern sah. Er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden und mit den Anbetern und auf dem Markt und an jedem Tag mit denen, die gerade vorbeikamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an und einige sagten: Was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Er scheint ein Verkünder fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sagten: Können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Augen. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, auf dem die Aufschrift war: einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne es zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten. Obwohl er ja nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat von den Toten. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber auch nochmals hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter denen auch Dionysos war, der Areopagit, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Also es ist ein langer Text. Aber ich glaube, es ist noch anspruchsvoller, sich wenige Verse rauszusuchen und die im Detail auszulegen. Daher wage ich mich lieber an etwas Längeres. So, jetzt, Henry, kannst du bitte das Bild? Ich muss noch mal kurz ausmachen. Genau. Wer weiß, was das ist? Ich glaube, fast zu einfach. Paulus, habe ich ja schon gesagt, darum geht es heute. Und es ist seine zweite Missionsreise. Und wie man das so macht heute im Internet, hat er sich bestimmt alles vorher rausgesucht, welchen Flug nimmt er von wo nach wo, alles ganz genau geplant, nichts schief geht, kein Streik oder so der Fähre. Das war ja nicht ganz so, ne? Er bricht von Jerusalem aus und weiß noch nicht, dass er auch das Evangelium nach Europa bringen soll. In Apostelgeschichte 16, 6-10 zeigt uns, wie der Geist den Paulus nach Samothrake und Neapolis, das heutige Kavala in Griechenland, führt. Also hier, das war gar nicht vorgesehen, von Paulus jedenfalls. Aber Gott spricht zu ihm in einem Traum, und da ist der Mann in Mazedonien, ein mazedonischer Mann, genau, und der sagt ihm: Komm rüber zu uns. Ich habe es jetzt nicht ganz genau auswendig, aber komm rüber zu uns und bring uns das Evangelium, heißt es, glaube ich. Und sofort am nächsten Tag ändert er seine Pläne und macht das, was Gott ihm gesagt hat. Er hat es so deutlich gehört. Also menschliche Pläne werden von Gottes Plänen verändert, wenn wir auf den Geist hören, so wie Paulus das auch gemacht hat. Ja, ich denke, das reicht so. Danke. Ja, das Kapitel, das ich heute behandeln möchte, beginnt eben mit der Ankunft des Paulus in Thessalonich. Also nicht ganz die erste Station von dieser Europareise, aber kurz danach. Und Paulus geht also zuerst zu den Juden in die Synagoge. An drei Sabbaten nimmt er sich Zeit, den Juden aus den Schriften heraus zu erklären, dass Jesus der Christus ist. Er verkündigt ihnen, dass der Christus leiden muss, aus den Toten auferstehen musste. Der Christus ist der Retter, der auch den Juden bekannt war aus dem Alten Testament. Das haben sie schon gewusst. Also Jesaja, Jeremia, es gibt genügend Stellen, die das ankündigen, aber eben vielleicht nicht so deutlich, wer es ist. Und diejenigen, die das Evangelium noch nicht gehört oder nicht angenommen hatten, warteten noch auf die Ankunft des Christus, des Messias. Sie hatten ihr eigenes vorgeformtes Bild von diesem Retter. Besonders vielleicht in der Zeit der Römer, wo viele erwartet haben, eben, dass dieser Retter kommt und sie erlöst von dieser weltlichen Macht. Also, dass dieser Jesus dann leiden sollte oder dieser Christus leiden sollte und sterben würde, das konnten und wollten sich die meisten Juden nicht vorstellen, und es war ihnen ein Anstoß, Gottes Gottes gesandter Knecht sollte so leiden, so entstellt sein. Aber einige ließen sich überzeugen, in Vers 4. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas. Also einige sind doch dabei. Ja, wir sollen die reine Lehre verkündigen und nichts beschönigen oder Dinge weglassen, die vielleicht den Menschen nicht gefallen. Gott letztlich öffnet oder verschließt die Herzen der Zuhörer. Wie ist nun die Reaktion der Juden? Paulus wird durch einen angezettelten Aufruhr bedroht, also organisiert von den Juden. Die Eifersucht der Juden bewirkt, dass sie verhindern wollten, dass noch mehr Menschen, die bisher brav in ihre Synagoge gegangen sind und ihnen zugehört hatten, sich diesem Paulus anschließen und an Jesus als den Christus glauben. Als ob ihre eigene Verblendung nicht schlimm genug wäre. Sie haben Angst, dass ihre Vormachtstellung, ihr Einfluss schwindet, und dagegen wollen sie sich wehren. Schon Jesus hat die Juden so beschuldigt. Ich möchte gerne mit euch lesen in Lukas Kapitel 11, 52. Ganz kurze Stelle nur. Da sagt Jesus: Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen. Und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Das ist zwar jetzt in der Vergangenheit, aber man sieht auch, wie es eben auch nach Jesu Tod auf jeden Fall noch gilt. Ja, die gehen so weit, dass sie sogar Jason, der eigentlich mit der Sache nicht so viel zu tun hat, der hat den Paulus nur beherbergt, der bekommt auch Schwierigkeiten, der sich indirekt fürs Evangelium eingesetzt hat. Aber Gott schützt auch. In Vers 10 sehen wir, die Brüder setzen sich für den Schutz des Paulus ein. Sie hat ein ganzes Team irgendwie, was ihn da unterstützt. Und Gott führt und schützt seine Jünger. Allerdings heißt das nicht, dass wir keine Schwierigkeiten bekommen. Also Paulus war ja auch oft genug im Gefängnis. Aber in diesem Fall darf Paulus die Stadt frei und unbeschadet verlassen und weiterziehen. Jetzt ist er von Thessalonich weitergegangen. In Vers 11 sehen wir ja, dass er in Beröa ankommt. Und hier steht, die Besucher der Synagoge in Beröa sind edler als die in Thessalonich. Sie nehmen bereitwillig das Wort auf, aber sie prüfen es auch mit der Bibel, die ihnen vorliegt. So, jetzt haben die halt nur, ich sag mal nur, haben irgendwie diesen Teil. Der ist zwar dick, aber irgendwie verschlüsselt doch. Also die Juden prüfen anhand der Bibel, die ihnen vorliegt, das, was Paulus sagt. Und das Alte Testament, habe ich ja eben auch schon gesagt, in meinem Gebet, ist irgendwo auch in eine Art von Geheimnis, sagt ja auch Jesus selbst. Und dieses Geheimnis ist aber mit dem Kommen und Sterben Jesu offenbar geworden. Soweit, so offenbar, wie es eigentlich nur geht. Also trotzdem ist es vielen verschlossen, aber letztlich liegt es offen da. Genau, da hat auch Jesus was zu gesagt in Johannes 5, Vers 39, zu dieser Art, die Bibel zu lesen auch. Da sagt er zu den Juden wieder: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Also Jesus bestätigt das auch nochmal, ist auf jeden Fall das Alte Testament, denn er konnte die Schriften, da konnte er nur das Alte Testament hier meinen, die Zeugen von ihm, sagt er. Ja, Ewald ist ja unser Pastor und ich finde, der hilft uns wirklich sehr gut, auch gerade jetzt in der Bibelstunde, auch im Alten Testament eben diese Hinweise auf Jesus zu finden. Und Willi hat auch schon gesagt, die Bibel müssen wir lesen auf Jesus hin, also mit dieser Brille. Und dabei sind wir aber angewiesen auf Gottes Geist, der uns das Verständnis ermöglicht. So, ich bringe jetzt wieder zurück, direkt zu der Apostelgeschichte 17. Wen erreicht Paulus eigentlich jetzt bei seiner Evangelisation? Zweimal wird im bisherigen Text darauf hingewiesen, dass die Vornehmen und Vers 4 die vornehmsten Frauen sogar und Vers 12 die vornehmen Frauen und Männer Paulus glaubten. Jesus sagt doch, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Aber in dieser Geschichte und auch in Kapitel 16, da wird ja von dieser Tuchhändlerin berichtet, das sind Leute, die eher in der Oberschicht sind. Warum wird das hier so hervorgehoben, dass Paulus auch diese Menschen erreicht? Ich habe den Eindruck, Paulus hat mit seiner Art, Mission zu betreiben, so viel Erfolg, dass sogar Jesu Aussage zu den Reichen hier überwunden wird. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Also letztendlich sagt er es ja auch schon, den Ausweg aus diesem Dilemma für die Reichen. Gott hat Paulus berufen zur Mission. Und Paulus gibt alles für diesen Dienst hin, nimmt alles in Kauf. Einschränkungen im materiellen Sinn, Anstrengung, Verfolgung, körperliche Strafen. Er nimmt tatsächlich jeden Tag sein Kreuz auf sich und folgt Jesus nach, wie es auch Jesus von uns erwartet. So, was ist jetzt mit den Juden, die am Anfang der Geschichte Paulus eben dort bedrängen und ihn letztlich zur Flucht treiben? Die Juden von Thessalonich, die wollen sogar im entfernten Beröa Paulus daran hindern, das Evangelium zu verkündigen. Immerhin zeigt der Routenplaner heutzutage noch eine Autofahrt von 55 Minuten. Also 72 Kilometer liegen die Städte auseinander und damals war die Reise sicherlich sehr schwer. Ich frage mich eigentlich oft, wie die Informationen geflossen sind. Wie lange hat es gedauert, dass Paulus überhaupt dass die Juden mitbekommen haben, dass in Beröa jetzt der Paulus wieder Leute missioniert? Aber irgendwie hat es wohl funktioniert. Und diese Anstrengung, da jetzt hinzugehen, sogar das auf sich zu nehmen, alles liegen zu lassen, zeigt eigentlich, wie groß die Eifersucht ist, der Hass und die Verblendung dieser Menschen. Also um dem aus dem Weg zu gehen, wird Paulus von den Brüdern aufs Meer geschickt, also bevor Schlimmeres passiert. Und Paulus kommt dann letztendlich, also ist da nicht mehr, kommt in Athen an. Und ich sag mal in Anführungsstrichen, wartet auf die Brüder. Also hier steht ja, er wartet auf die Brüder. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht sofort mit der Mission beginnen würde. Wie gewohnt geht er zuerst zu den Juden in die Synagoge. Das ist die dritte Synagoge in der dritten Stadt seit dem Anfang des Kapitels. Aber er geht auch auf den Markt. Also ganz öffentlich. Hier kommen alle Athener vorbei. Von denen hatten wir ja eben gehört, die wollen eigentlich alles nur die ganze Zeit was Neues hören. Ja? Perfekt eigentlich. Also hier kommen alle Athener vorbei auf dem Markt und er spricht die an, die gerade vorbeikommen. Also wie wir auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht. Ich frage mich eben, ob das damals auch so schwierig war wie heute. Wie heute auf dem Weihnachtsmarkt. Die kritischen Blicke, die versuchen innerhalb weniger Sekunden mit Sicherheitsabstand zu erahnen, was wir eigentlich wollen. Das Misstrauen ist groß. Die Leute haben Angst, habe ich ja eben schon in der Einleitung auch gesagt. Die gute Nachricht ist eben auch die Nachricht über die Schlechtigkeit des Menschen. Und die eigene Sünde. Diese wollen die Menschen nicht sehen. Es ist so angenehm, in dieser Verblendung zu leben. Dieser Schein von alles ist gut. Das Wort Sünde allein ist ja schon unmodern, nicht zeitgemäß. Alles ist erlaubt, alles muss toleriert werden. Toleranz ist ja so irgendwie vielen Dingen das Höchste, was es so gibt. Es gibt vor allen Dingen keinen absoluten Maßstab mehr, der gilt. Oberflächlich geht es uns gut, aber tief drin liegt die Tragik unserer kippeligen Situation. Eine falsche Bewegung und das Kartenhaus würde in sich zusammenstürzen. Welch ein Segen dann, in die Arme Jesu zu fallen, seine Vergebung anzunehmen. Aber dies führt eben, oder dies muss über die schmerzhafte Erkenntnis der eigenen Sünde führen. Die Leute nun auf dem Markt spüren, dass es wichtig ist, was Paulus zu erzählen hat. Oder sie sind einfach neugierig. Gebildete Philosophen möchten genauer wissen, worum es geht und schleppen ihn auf den Areopag. Also da diese offizielle Stelle, das ist die Ratsversammlung in Athen, zuständig für Religion und Ausbildung. Und die Philosophie, also diese griechische Philosophie, versucht ohne Gott auszukommen. Und so kann Paulus eigentlich sicher sein, hier Widerstände zu erleben. Wie geht Paulus nun vor? Und das ist auch der Hauptfokus eben von dem, was ich heute sagen will. Die Art, wie Paulus diese Mission betreibt. Er scheut sich nicht, an einen unchristlichen Ort zu gehen, wo normalerweise gelehrt wird, was den Heiligen Schriften widerspricht. Nicht nur geografisch, sondern auch inhaltlich holt Paulus die Leute dort ab, wo sie stehen. Er beginnt, über die Heiligtümer der Athener zu sprechen. Viele Götzenbilder gibt es dort aller Art und eben diesen Altar für den unbekannten Gott, haben wir ja eben gelesen. Und den interpretiert er eben als einen Altar des Herrn. Haben jetzt die Athener unwissentlich tatsächlich dem wahren Gott einen Altar gebaut? Ist das echt so? Ist eigentlich auch egal, finde ich. Denn Paulus nutzt diese Konfrontation oder dieses Thema, um Aufmerksamkeit zu erregen. Die Leute merken, er spricht über uns, die Bewohner von Athen. Wir sind ihm nicht egal. Er hat sich mit uns beschäftigt. Er hat eben diese Zeit genutzt, die Kultur kennenzulernen und so dann eben auf die Leute zuzugehen. Und auch, ich habe ja gesagt, wir sollen die reine Lehre predigen, aber Paulus beginnt nicht sofort mit Konfrontation. Aber in Vers 24, da heißt es schon, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Also da sagt er schon, dass die Athener irgendwie falsch liegen. Der wahre Gott ist anders. Nicht verschiedene Götter für verschiedene Anlässe, auch nicht Götter, die man sich so zurechtbiegt, wie es einem gerade passt. Ein Gott, der die ganze Welt geschaffen hat und nicht von Menschenhänden bedient wird. Gott steht für sich, benötigt nichts. Rein aus Liebe wendet er sich zu uns zu. Neben diesem Gott ist nichts weiteres nötig, ja sogar möglich. Niemand kann in der Gegenwart Gottes sein und nicht vergehen. Allumfassend Herrscher der Welt, der die Menschen liebt und sich nach ihnen ausstreckt. Und dann in Vers 28 nimmt er ein zweites Mal Bezug auf die Athener, auf die Kultur. Da sagt er ja von einigen Dichtern, einige Dichter haben gesagt, denn wir sind auch sein Geschlecht. Das ist eigentlich so ähnlich wie mit diesem Altar eben. Derjenige, der das gesagt hat, ist Aratus, habe ich nachgeschaut. 300 vor Christus ist er geboren. Und er hat eben gesagt, er hat geschrieben, denn wir sind auch seines Geschlechts. Und Aratus meinte wohl den griechischen Gott Zeus. So habe ich es gelesen. Paulus sagt, dass wir Gottes Geschlecht sind und da es eben nur einen Gott gibt, ist das eben selbstverständlich dann der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was der Dichter eben sagt und vielleicht nicht ganz genau verstanden hat, dass wir alle in uns wissen, dass es Gott gibt und dass dieser Gott eben nicht Zeus ist, sondern der Gott, an den wir glauben. Paulus sagt es auch im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, ich lese es kurz einfach vor. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also das heißt, jeder Mensch, selbst ohne die Schrift, sagt Paulus, hat die Chance zu sehen, indem er um sich schaut, die Wunderwerke der Natur sozusagen, dass da eigentlich ein Gott dahinter stehen muss. Ich hatte gerade am Freitag noch wieder ein Gespräch mit einem, der so schön sagt, ja, das hat die Natur ja alles so gemacht und so, ja. Ja, es ist schon beeindruckend, wie die Menschen bereit sind, der Evolutionstheorie zu glauben, dass dies alles so zufällig entstanden sei. Und ich habe dann auch gesagt, also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das, was wir heute alles hier sehen, einfach nur aus dem Zufall entstanden ist. Ich habe auch mal was darüber gelesen, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, diese ganzen Veränderungen der Erbinformation, das ist ja eine Art von Wahrscheinlichkeit, wenn man so will, das kann man mathematisch berechnen. Und ich weiß die Zahl auch nicht mehr, aber er hat mal ausgerechnet, wie lange das dauern würde, bis wir quasi hier stehen würden. Also es ist eigentlich, die Menschen, die an Gott nicht glauben, die glauben eben an so eine Theorie und die ist genauso unwahrscheinlich oder viel unwahrscheinlicher noch. Ja, zurück. Also keiner kann für sich auch entscheiden, dass er zu einem anderen Gott gehört, denn es gibt eben nur diesen einen. Diese Einstellung, dass jeder für sich entscheiden kann, wer oder noch krasser, ob Gott überhaupt ist, wird von Paulus nicht akzeptiert, das stellt er hier klar. Mein Bruder sagte auch zu mir, haben wir mit ihm über unseren Glauben gesprochen, es kann ja alles für dich stimmen, aber du kannst mir nicht sagen, dass ich dies auch so glauben muss. Also er will praktisch, dass ich seine Theorie so neben meiner stehen lasse. Aber wie kann das sein? Welche Matheaufgabe hat zwei Lösungen? Also Henry weiß natürlich, dass es auch Matheaufgaben mit zwei Lösungen gibt, alle, die Matheabitur schon haben. Aber ich fange mal einfacher an. Also 1 plus 1 ist halt 2. Und da kann nicht einer sagen, ja, das ist 3 und ich glaube 3 und du glaubst 2, ja, das ist halt so. Da wird sich jeder an den Kopf fassen. Es gibt nur eine Wahrheit und eben auch dann ganz besonders nur eine Wahrheit, wenn diese Wahrheit Exklusivität beansprucht. Also wenn die Wahrheit von sich selbst sagt, es gibt nur diese Wahrheit. Und das ist ja im Evangelium auch klar beschrieben. Da möchte ich noch kurz Johannes 14, Vers 6 bis 7. Da lässt uns Jesus halt nicht die Wahl, das eine oder andere zu glauben oder zu sagen, ich bin nur eine von vielen Möglichkeiten. Er sagt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also da ist es halt eindeutig, dass Jesus nicht irgendeine Möglichkeit anbietet, sondern eben sagt, ich bin die einzige Möglichkeit. Dann wieder in dem Kapitel 17, ab Vers 29, Paulus beginnt Klartext zu reden. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst oder der Erfindung des Menschen gleich sei. Die Einleitung von Paulus ist vorbei. Konsequenzen werden gezogen aus dem bisher Gesagten. Und er forciert eigentlich eine Entscheidung der Zuhörer. Das Göttliche kann nicht menschengemacht sein. Also die haben ja sehr viele Altäre und Götter da selbst geschnitzt, aufgestellt. Alles, was auf der Erde wertvoll scheint, Gold, Silber, Kunst, Erfindung des Menschen, das alles verblasst neben Gott. Viele meinen, auch mein Schwager, also der Bruder von Miriam, dass der Mensch und sein Denkvermögen, seine Interpretation von der Realität der Dinge das Höchste sind. Demut zu zeigen heißt Schwäche zeigen. Zugeben, dass es jemanden gibt, der stärker ist. Und wir absolut abhängig sind von etwas oder von jemand, das wir nicht kontrollieren können. Das widerspricht eben stark dem heutigen Menschenbild und wohl auch dem, welches im damals schon hochentwickelten Athen vorherrschend war. Und in Vers 30 geht es gleich weiter. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Also jetzt spätestens werden die Menschen konfrontiert damit, dass es so nicht weitergeht. Gott hat sich unmissverständlich in Jesus offenbart. Die Zeit der Unwissenheit ist vorbei. Oder die Zeit des Geheimnisses des Alten Testaments. Alle müssen Buße tun. Warum? Das sagt Paulus auch. Gott wird richten durch Jesus. Ja, wie können wir jetzt wissen, dass Jesus dazu die Macht gegeben ist? Kommt hier als normal menschlich Geborener hierher und beansprucht eben diese Macht für sich. Und die wird ihm auch gegeben. Der Beweis, der hier von Paulus gegeben ist, ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Für mich persönlich ist auch ein Beweis der Gottheit Jesu, dass er eben der Einzige war, der das Menschen Unmögliche getan hat, nämlich das ganze Gesetz einzuhalten, was von Mose gegeben wurde. Das kann niemand. Auch wenn einige, da haben wir auch eine auf dem Weihnachtsmarkt getroffen, der Ewald war dabei, die hat wirklich gemeint, sie hat keine Sünde. Also echt krass. Aber wenn einem die Augen geöffnet werden, sieht man eben, dass das nicht stimmt. Ja, die Israeliten damals am Berg Horeb haben Mose versprochen, das ganze Gesetz zu halten, obwohl er ihnen zuvor die Auswirkungen vorgetragen hatte, wenn sie es nicht halten würden. Der Segen und der Fluch. Und der Fluchteil ist ziemlich lang. Und die Menschen haben sich wie so oft hoffnungslos überschätzt. Es dauerte nicht lange, bis sie gefallen sind und bis sie dann wieder gefallen sind. Und wir könnten jetzt natürlich von oben darauf herabschauen und sagen, ja, die waren ja wirklich nicht blöd angestellt, aber ich denke, wenn jeder ehrlich zu sich ist, dann sieht er auch, wie wir immer wieder fallen. Aber eben an dieser Stelle, wo Paulus sagt, alle müssen Buße tun, da trennen sich jetzt, da scheidet sich die Menge. Die einen spotten, vielleicht um sich auch zu schützen innerlich. Die anderen wollen aber mehr von Paulus hören und schließen sich ihm später sogar an. Das Evangelium bewirkt Trennung. Das heißt, das Ziel der Mission kann nicht sein, alle reinzuholen. Ich habe zwar am Anfang gesagt, wir gehen auf die Menschen zu, auf die Kultur, aber trotzdem sollen wir dann nichts verstecken. Rettender Glaube wird eben geweckt bei denen, die berufen sind, von Gott berufen sind. Und es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wer glauben darf. Gott hat dies vorherbestimmt. Ich hatte eben schon die Lydia erwähnt, die Tuchhändlerin. Das steht in Kapitel 16, also nur eins zurück, Vers 14. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin, also Purpur, das war einer der wertvollsten Stoffe, aus der Stadt Thatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Also nicht deren Herz öffnete der Paulus, sondern der Herr. Das heißt, jeder Missionar ist letztlich, oder Evangelist, ist auf das Mitwirken, oder vielleicht Mitwirken sogar das falsche Wort, auf das Wirken eben von Gott angewiesen. Er ist derjenige, der letztlich die Herzen öffnet. Ja, und am Ende des Kapitels wird nochmal hervorgehoben, dass hochgestellte Persönlichkeiten unter denen sind, die Gott annehmen. Dionysius, das war eben ein Areopagit, das Wort habe ich häufig geübt, ist also ein Mitglied im Areopag, und das war eine besonders hohe Ehre in Athen, also es waren wahrscheinlich auch nicht so viele. Und der ist eben auch hier am Ende des Kapitels, wird gesagt, dass er sich angeschlossen hat. Und eine Frau mit Damaris, da wissen wir jetzt nichts weiter über die, aber die wird eben auch nochmal genannt. Ja, haben sich die einfachen Leute nicht bekehrt? Oder warum werden sie nicht erwähnt? Ich denke, dass sicherlich einige oder viele von den einfachen Leuten, in Anführungsstrichen einfachen Leuten, sich auch bekehrt haben. Aber es war eben was ganz Besonderes, und auch heute ist es was ganz Besonderes, wenn die sogenannte Oberschicht sich überzeugen lässt und sich an Christus bindet. Dies widerspricht eben der vorher zitierten Aussage, dass es quasi unmöglich ist, für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Ja, die Hauptnachricht, die ich heute mitgeben möchte, ist, richtige Mission heißt, nach dem, was ich jetzt gelesen habe, den Menschen in ihrer Kultur entgegenkommen, um sie zugänglich zu machen, nicht direkt abzuschrecken. Dann aber eine unverfälschte Nachricht weitergeben, keine Rücksicht auf unangenehme Wahrheiten. Gott entscheidet, wer glauben darf. Nun ist das jetzt aus dem einen Kapitel, aber gibt es auch andere Stellen in der Bibel, die das unterstützt? Die diese Haltung unterstützen. Erstens von Paulus, Apostelgeschichte 16, ist nicht sehr weit zurück. 1 bis 3 möchte ich kurz lesen. Er durchzog aber Syrien, das ist noch der letzte. Er gelangt aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Also ich finde es ziemlich schwierig. Er lässt Paulus, der Überbringer der guten Nachricht des Neuen Testaments und alles, was dazugehört, möchte eben, dass Timotheus beschnitten wird. Beschneidung, das Zeichen der Zugehörigkeit zum Bund, den Gott für das Volk der Juden gemacht hat. Sagt Paulus doch an anderer Stelle, dass die, die sich für die Beschneidung entscheiden, das ganze Gesetz halten müssen. Galater 5, Vers 2 bis 4. Können wir auch kurz lesen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Jetzt lässt der Timotheus beschneiden. Es gibt aber nur eine Möglichkeit, nur durch Glauben oder nur durch Gesetzesgehorsam. Soll jetzt der arme Timotheus das ganze Gesetz halten? Das glaube ich nicht. Kann er nicht. Es gibt eben nur die Möglichkeit, es gibt eben nicht die Möglichkeit, ein bisschen Glauben und ein bisschen Gesetz, oder wie viele ja auch andere Briefe, die Korinther, glaube ich, oder? Hilf mir, Dennis. Die wieder zurückgeführt werden sollten zu der Beschneidung oder zum Gesetz halten, das eben auch noch nötig ist, zusätzlich zu Jesus. Aber hier kann die Motivation nur sein, einen ersten Kontakt zu den Juden zu vereinfachen. Er nahm ihn und beschnitt ihn um der Juden willen, die an jenen Orten waren. Das ist eigentlich schon ein Teil der Antwort. Es ist eben eine äußere Handlung auf das Körperliche beschränkt, um nicht direkt in Konfrontation mit den Juden zu kommen. Ich denke auch an Cornelius Novak, wer kennt ihn? Ist zwar nicht in der Bibel hier beschrieben, aber ist ein Missionar, Motorradrocker, lange Haare hat er früher gehabt, eine knatternde Harley, seine Arme und das, was ich sonst nicht sehen kann, mit Tattoos übersät wahrscheinlich. Findet das Cornelius so cool? Oder will er auch den ersten Kontakt zu den Menschen am Rande der Gesellschaft erleichtern? Einen Zugang bekommen? Schaut mal, da ist einer wie wir, dem will ich zuhören. Ist nicht so ein Mann im Anzug und Krawatte und feinen Schuhen. Da würden die Leute einen Bogen drumherum machen, die in dieser Szene sind. Dann noch ein Beispiel von Paulus. Ich bringe aber noch jemand anders als Paulus später. Biblisch. Apostelgeschichte 21. Vers 21 bis 26. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrest und sagest, sie sollen weder die Kinder beschneiden noch den Gebräuchen wandeln. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Tu nun dies, was wir dir sagen. Also das sind die Brüder in der dortigen Gemeinde. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und reinige dich und ihnen trage. Reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie sich das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer als auch vor Blut und Ersticktem und Unzucht hüten sollten. Da nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Also auf den Rat der Jerusalemer Gemeinde nimmt Paulus diese vier Männer mit, die ein Gelübde abgelegt haben, um den Jerusalemer Juden besser zu gefallen, da sie sich ärgern, dass er den Abfall von Mose lehrt. Diese vier Männer sind sozusagen eine Eintrittskarte für Paulus zu den Juden, dass sie nicht direkt in Blockadehaltung gehen. Aber wie weit sollen wir uns verbiegen? Timotheus, das eine Beispiel, jetzt hier das andere. Auf den ersten Blick entspricht Vers 24 nicht dem, was ich von Paulus kenne. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Und Paulus widerspricht ihnen nicht. Paulus steht zum Gesetz und befolgt es und sagt gleichzeitig, wir sind frei vom Gesetz. Ihr kennt den Römerbrief, denke ich. Also hier habe ich geschrieben, und das sage ich jetzt auch, meine Erkenntnis reicht nicht aus, um diese schwierige Stelle zu deuten. Vielleicht können wir das anschließend im Predigt-Nachgespräch machen oder in anderen Gesprächen. Ich sehe nur diese deutliche Schwierigkeit. Wie weit gehe ich eben, um von dem, was ich eigentlich predigen will, abzurücken, um eine Eintrittskarte zu bekommen. So, jetzt habe ich es versprochen, ich komme noch zu einem anderen, nicht Paulus, es ist Petrus, und zwar auch Apostelgeschichte, zweites Kapitel. Vers hier gar nicht genau die Stelle jetzt aufgeschrieben, aber das ist ja die erste öffentliche Predigt eines Jüngers Jesu nach der Ausschüttung des Heiligen Geistes. Und er knüpft Kontakt zu den Juden, indem er aus der ihnen bekannten Heiligen Schrift zitiert, nämlich aus Joel 3, 1 bis 5. So, das wollte ich auch kurz mit euch lesen. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Also das ist Petrus den Zuhörern zitiert. Wer sind diese Zuhörer? Das steht drin im Kapitel 2, Vers 5. Juden von jeder Nation und Vers 10, auch zum Judentum übergegangene Proselyten. Also alles Leute, die in der Heiligen Schrift sich auskennen oder die für die gilt, das Alte Testament kennen und ernst nehmen. Das heißt, er hat auch diesen Einstieg gesucht über das, was schon bekannt ist und wo Zustimmung erstmal herrscht. Aber eben auch Petrus bleibt nicht dabei stehen, den Juden zu erzählen, was sie schon kennen. Er konfrontiert sie jetzt damit, dass sie Jesus, den auserwählten Messias, gekreuzigt haben. Das steht ja weiter hinten dann. Vers 36, habe es mir doch aufgeschrieben. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also wer würde jetzt da noch stehen bleiben von euch, wenn ihr so eine Anschuldigung bekommt? Das heißt, er beschönigt hier nichts. Und er erklärt auch, dass der Beweis, dass Jesus der Christus ist, seine Auferstehung ist. Es wurde auch bereits durch David in Psalm 16 prophezeit. Und das Argument hatte ja auch Paulus in Athen verwendet. Die Juden haben den von Gott gesandten Messias kreuzigen lassen. Was für eine Anschuldigung. Petrus hätte vielleicht direkt getötet werden können, aber es passiert etwas ganz anderes, weil Gott seine Hand darauf hat. Vers 37, 38, als sie dies hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Gott schenkt hier Frucht. Menschen, die Gott berufen hat, bekehren sich. Obwohl Petrus eben hier wirklich kein Blatt von den Mund genommen hat. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, wie geht Mission nach dem, was ich hier gelesen habe. Erstens eine große Bereitschaft, sich für Gottes Werke einzusetzen, in Kauf nehmen von Einschränkungen, sich Gefahren aussetzen, keine Angst vor Strafe und Verfolgung. Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch reden gegen euch werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und zweitens, die Menschen, die einem zuhören und ihre aktuelle Situation verstehen. Also man muss sich mit denen beschäftigen, auf die man zugeht. Sich ihnen nähern und ihnen zu verstehen geben, dass sie einem wichtig sind. Die Athener fühlen sich ernst genommen und verstanden. Aber drittens, Klartext reden. Eine Stelle habe ich noch. Matthäus 5, Vers 13. Ist ja gar nicht so weit weg. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Also auch hier klare Ansage. Ich habe so einen Vergleich gezogen, ein frisch gewaschenes Frottee-Handtuch ohne Weichspüler auf der Wäscheleine getrocknet. Das ist ziemlich hart und kratzt, aber es trocknet auch gut. Wenn wir zu vorsichtig sind, weil wir meinen, alle erreichen zu wollen, kann das Evangelium nicht durchdringen. Gott kennt die Menschen, die zum Glauben kommen dürfen. Lasst uns darauf vertrauen. Ja, ich habe das hier so gepredigt, weil ich es in der Bibel so gelesen habe. Es ist aber auch so, dass ich selbst dem nicht so oft wieder entsprechen kann oder bisher tue. Aber mindestens muss man wissen, denke ich, wie es geht. Wenn es dann die Situation ist erlaubt und man berufen ist und wach ist, auch auf den Geist zu hören, dass wir dann wissen, was wir sprechen sollen. Und lasst uns dafür beten, dass Gott Gnade schenke und uns zu dieser Art von Mission befähigt.